Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Ulrich Biermann und zu Gast
Lukas Dubrow.
Lukas Dubrow, Literaturwissenschaftler und Journalist und einer der Herausgeber von Kapsel. Kapsel und Science Fiction. Ich finde, das passt. Ich denke sofort an einen geheimnisvollen Behälter. Es muss ja nicht gleich ein Monolith sein, der irgendwo im All schwebt. Kapsel und Sci-Fi, da bieten sich viele fantastische Möglichkeiten. Was ist die Kapsel?
Die Kapsel ist eine Zeitschrift, die ich 2017 gegründet habe. Wir übersetzen und vermitteln Kurzgeschichten aus dem zeitgenössischen chinesischen Science-Fiction-Kosmos.
Was ist der Reiz für Sie an Science-Fiction?
Also was ich total toll finde an Science-Fiction ist, dass sie einen Raum aufmacht, wo man andere Leute treffen kann und kennenlernen kann und sich mit ihnen austauschen kann. Das war auch ein bisschen das Gründungsmoment auch von Kapsel. Also klar, es ging um chinesische Science-Fiction. Es ging aber auch darum, Zukunftsvisionen zu sammeln. Und diese Zukunftsvisionen veröffentlichen wir in der Kapsel und sprechen darüber.
Warum gerade China? Seit Cixin Liu's Die drei Sonnen im Westen veröffentlicht wurde, gibt es ein großes Interesse an Science-Fiction aus China. Wie ist das in China? Herrscht da auch so ein Boom?
Also man kann sagen, dass China auf jeden Fall über eine sehr, sehr blühende Science-Fiction-Szene verfügt. Muss aber auch sagen, dass gemessen an dem riesigen Buchmarkt das Genre wirklich eine Nische ist. Was aber neu ist, ist die Anerkennung, die das Genre und die Autoren in dem Land erfahren. Ich kann das sehr, sehr gut beschreiben an einem Beispiel. Unser Chefredakteur Felix Merz-Sufene war vor der Pandemie regelmäßig in China unterwegs. Und ganz früher musste er wirklich Science-Fiction-Bücher in den Regalen suchen. Und inzwischen sagt er, immer wenn er in eine Buchhandlung geht, kommt er an den Büchern gar nicht mehr vorbei. Das liegt sicherlich an dem großen Erfolg von Liu Cixin, der ja für Die drei Sonnen den wichtigsten internationalen Sci-Fi-Literaturpreis gewonnen hat. Und Mark Zuckerberg und Barack Obama zu seinen Fans zählt. Es ist aber auch so, dass das Land total technikbegeistert ist, weswegen Literatur auch gerade total beliebt ist.
Sie haben das Stichwort Technik genannt. Sci-Fi ist ja nicht immer nur Technik. Es ist immer auch ein Medium gewesen, um herrschende Verhältnisse zu hinterfragen oder zu kritisieren, unter dem Deckmantel der Verlegung ins Futuristische, ins Morgen und Übermorgen. Wird Science-Fiction in China auch genau so genutzt?
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Autoren in ihren Texten schon Probleme ansprechen, wie soziale Ungerechtigkeit. Aber was uns besonders aufgefallen ist an den Texten oder an dem Genre in China, ist, dass die Autoren vor allem ihren Alltag beschreiben oder Sachen, die ihnen passiert sind oder Sachen, die sie interessieren. Chu Hui zum Beispiel, die Autorin aus der ersten Kapsel, die ist groß geworden in der Grenzregion zwischen Nordkorea und China. Und wir waren mit ihr in Frankfurt und auf einem Panel hat sie erzählt, dass es in ihrer Familie so war, dass sie gewollt hätten, dass Chu Hui als Junge geboren wird und nicht als Mädchen. Und in ihren Geschichten ist es eben so, man hat eine Protagonistin, die sich immer gegen eine lebensfeindliche Umwelt durchsetzen muss. Also der Regenwald, der jetzt in dem Sammelband drin ist, den wir im November letzten Jahres bei Frühwerk veröffentlicht haben, ist es eben so, dass die Protagonistin sich durch einen bedrohlichen Dschungel kämpfen muss.
Die Bandbreite ist ja groß, was das Etikett Sci-Fi trägt. Das kann ein wissenschaftlicher Blick in die Zukunft sein, es kann aber auch gehen um gesellschaftliche Entwicklung, psychologische Veränderungen. Wie ist das in China? Nutzt chinesische Sci-Fi andere Perspektiven als der Westen?
Was ich persönlich an der chinesischen Science-Fiction so gern mag, ist ihr großer Einfallsreichtum. Die Autorinnen und Autoren brechen immer wieder mit Genregrenzen und gehen neue Wege. Zum Beispiel ist Xia Jia, die auch in dem Sammelband bei Frühwerk drin ist und die wir auch in der zweiten Kapsel hatten, die vermischt zum Beispiel Fantasy und Science-Fiction. In ihren Geschichten gibt es dann träumende Maschinenpferde, fliegende Inseln und sprechende Katzen. Sie selbst nennt diesen Stil Porridge Science Fiction, also Science Fiction, die noch weicher ist als Soft Science Fiction, so ein bisschen wie Reisbrei im Endeffekt.
Klingt, als ob das leicht zu verdauende Kost sei.
Auf jeden Fall. Also was ich an Xia Jia zum Beispiel sehr gern mag, ist die Melancholie in den Texten.
Sie haben es gerade erwähnt, es hat die erste Anthologie der Kapsel gegeben. Wie kommen Sie eigentlich an Ihre Autorinnen und Autoren?
Bei Chihui war es noch so, da habe ich mit einem guten Freund von mir, Chong Shen, der mir auch bei den Übersetzungen hilft, einen Notruf abgesetzt auf dem einem größten Forum in China, dass wir so eine Zeitschrift machen wollen und nach Autoren suchen, die Utopiegeschichten schreiben. So sind wir an Chihui gekommen. Das war die erste Autorin, aber inzwischen läuft das natürlich ganz anders. Ich hatte ja schon gesagt, Felix Mazzuffene ist regelmäßig in China unterwegs und hat einen sehr, sehr guten Draht zu der Sci-Fi-Szene da. Also er ist in Chatgruppen drin, ist im regelmäßigen Austausch mit dem Chefredakteur der größten Sci-Fi-Zeitschrift in China, ist mit Wissenschaftlern gut vernetzt und erhält da sozusagen seine Tipps von unseren Partnern, aber liest eben auch total viel, kennt Autoren persönlich. So, also da sind wir inzwischen sehr gut aufgestellt.
Sie haben es gerade erwähnt, die Kapsel-Anthologie und das Kapsel-Magazin sind bisher im Frühwerk-Verlag erschienen. Jetzt der Wechsel zum Maro-Verlag. Warum?
Also was ich an Kapsel sehr mag, ist, dass es in dem Projekt bisher total viele tolle Begegnungen und Zufälle gab. Kapsel war auch mein Masterarbeitsprojekt und Vorbild für die Kapsel war die Zeitschrift Gasolin 23, herausgegeben von Jörg Fauser, Karl Weißner und Jürgen Plog. Und was ich an der Zeitschrift sehr mochte, ist die Leidenschaft, mit dem die Herausgeber ihre Lieblingsliteratur und Autoren gefeiert haben. Das waren ja große Beats-Literatur-Fans. Und als dann die erste Kapsel erschien, waren wir bei der Miss Read, das ist so eine Kunstbuchmesse im HKW in Berlin. Und da saß auf einmal Sarah Käsmeier neben mir, die jetzt mit Benno Käsmeier zusammen den Maro-Verlag macht. Und wir haben uns super gut verstanden, waren dann auch auf Messen unterwegs zusammen. Sarah hat uns mit der Kapsel geholfen. Und jetzt ist es eben so, dass wir die Kapsel professionalisieren wollen. Also das Ziel ist, dass wir 2 Publikationen im Jahr rausbringen wollen. Und Maro bietet dafür einfach super gute Voraussetzungen. Der Verlag hat ja auch ein Standing dafür, Literatur fernab des Mainstreams zu veröffentlichen. Und deswegen passt das total gut.
Übermorgen am 8.7., da feiern Sie die erste Kapsel-Anthologie im Berliner Kunsthaus Akut mit futuristischem Tanz à la Raumpatrouille?
Kapsel, habe ich ja schon gesagt, ist eine Plattform, ist ein Netzwerk und das zeigen wir auch nochmal an dem Tag. Wir haben eine Installation von einer Künstlerin, Caroline Ley heißt die, die hat ihren Körper 3D gedruckt und stellt ihn da aus. Thema ist westliche versus chinesische Medizin. Der Textilverlag ist dabei, mit dem wir auch schon ganz viele tolle Sachen gemacht haben. Und es gibt natürlich auch Musik und es darf auch getanzt werden.
Die Kapsel nicht nur als Print, sondern auch online. Wo zu finden?
Auf www.kapsel-magazin.de.
Lukas Dubro, Literaturwissenschaftler, Journalist und einer der Herausgeber von Kapsel im Corso-Podcast. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir da sein durften.
Corso. Kunst und Pop.